Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Herzlich willkommen bei Mission Ruhestand. In unserem Podcast sprechen Anja Kluth und ich mit Menschen, die sich mit dem Ruhestand beschäftigen, sei es aus ihrer eigenen Situation, als Arbeitgeber oder auch als Experten in dieser Sache. Heute spreche ich das erste Mal mit einer Autorin, nämlich mit Bettina Musal. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches »Das kann gut werden«, wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird. Das Buch passt so hervorragend zu unserem Podcast, dass ich nicht anders konnte, als sie einzuladen, und freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Bettina.
Hallo Frank, ich freue mich auch.
Du bist ja nicht nur Journalistin, sondern auch Autorin, hast das Buch veröffentlicht, »Das kann gut werden, wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird«. Das passt ja perfekt zu unserem Podcast. Was hat dich dazu gebracht, ein Buch zu schreiben und gerade dieses Buch?
Ja, ich war zunächst mal selber in der Situation ungefähr 1,5 Jahre vor dem Termin, in dem ich aus meiner Festanstellung nach vielen Jahren Spiegel, 35 und mehr Jahren, ausschied in ein freies Berufsleben. Und gleichzeitig mit mir gingen 30 Spiegelredakteurinnen und Redakteure in den Vorruhestand, und zwar zwischen 55 und 60. Oh. Und das fand ich doch sehr früh. Und dachte mir, meine Güte, wenn ich mich so umschaue, wir sind ja noch viel mehr, wir sind ja diese berühmte Babyboomer-Generation. Und wenn ich mich so umschaue, dann frage ich mich natürlich, sind die jetzt so aus dem vollen Lauf mal das Bedürfnis haben, ach, wie schön wäre das doch, wenn es endlich aufhört, sind die vielleicht in 4, 5 Jahren auch noch so glücklich mit dieser Entscheidung? Und habe dann gedacht, ich beobachte mich mal selber, wie ich mich so zubewege auf diesen sogenannten letzten Tag. Und beobachte auch und rede auch ganz viel mit anderen Menschen in anderen Berufen und Lebenssituationen, die ihre Erfahrungen mir mitgeteilt haben. Es waren über 20. Und habe dann gedacht, Mensch, das sind einfach Millionen von Menschen. Und vielleicht kann man das doch mal anregen, dass auch dieser Übergang in diesen Lebensabschnitt, also in das Nolens, Volens, letzte Lebensdrittel oder Viertel, je nachdem wie alt wir werden, dass man darüber einfach mal ein bisschen nachdenkt, so wie wir ja über alle anderen Entscheidungen und Sprünge in unserem Leben vorher auch nachgedacht haben.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hattest ja gerade gesagt, mit dir sind 30 Kollegen in Vorruhestand gegangen. Bist du auch einer von den Vorruheständlern gewesen oder bist du ganz normal zum Vertragsende gegangen?
Ich hätte mich nicht aus dem Laden treiben lassen, nein. Ich will auch nicht damit sagen, dass die anderen sich haben treiben lassen, aber es ist natürlich trotzdem was dran, wenn du mal einmal so ein unwiderstehliches Angebot bekommst, ist das ja auch eine Doppelbotschaft. Die eine Botschaft ist, herrlich, herrlich, sie könnten jetzt einfach für Geld spazieren gehen, aber die andere ist natürlich, wir kommen auch wunderbar ohne sie aus. Und das muss man ja auch aushalten. Bei mir war es nicht so, ich bin lustigerweise auch gar nicht gefragt worden und hab bis zum letzten Tag gearbeitet, ja, mit großer Freude.
Hast du eine Abschiedsfeier gemacht?
Ja, ich habe meine selber eine Party geschmissen. Es war ja noch Corona-Zeit, Ende 21. Ja. Und wir waren also sehr unsicher, ob das überhaupt wird stattfinden können. Ich habe es dann auch außerhalb vom Spiegel gemacht in Hamburg und es war ganz wunderbar. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich hatte also Kolleginnen und Kollegen von früher eingeladen, die schon vor mir in Ruhestand gegangen waren, und ich habe natürlich meine ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich die letzten Jahre gearbeitet habe, insbesondere die letzten beiden Jahre. Da war ich nochmal durch die Fusion von Spiegel Online und Print in einem ganz, ganz jungen Ressort mit 25 bis Anfang 30-Jährigen. Und das hat mir Riesenspaß gemacht und die waren auch alle da. Und nochmal so gefeiert zu werden und eher so zu hören, schade, dass du weggehst. Das Schön. Fand ich eine ziemlich tolle, ja, das war ein schöner Schluss, ja.
Es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen makaber ist, aber ich würde es gerne mal mit dir besprechen. Ich habe den irgendwo mal aufgeschnappt, da ging es darum, der Tod findet im Leben zu wenig Platz. Da ging es darum, ob man sich zu wenig auf den Tod vorbereitet. Jetzt wage ich mal die These, findet der Ruhestand während der Arbeitszeit zu wenig Platz?
Ja, in jeder Hinsicht, Frank. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch. Und zwar jetzt nicht unbedingt mit der Betonung auf Ruhe. Also natürlich ist es völlig klar und völlig okay, dass Menschen, die hart gearbeitet haben, womöglich auch körperlich sehr erschöpft sind, dass die sagen, also wir wollen jetzt endlich mal raus aus dieser Mühle. Ja? Das muss möglich sein. Aber es gibt natürlich bei diesen vielen Menschen, die jetzt in den Ruhestand gehen, auch sehr viele, die noch sehr gut beieinander sind. Und es gibt eben auch ziemlich viele, die noch Spaß und Lust hätten zu arbeiten. Und nicht zu vergessen, die vielen, die arbeiten müssen, weil die Rente auch gar nicht reicht. Und darüber anzufangen, nachzudenken, und unter dem Gesichtspunkt, also ich mache mal ein bisschen Bilanz, wie geht es mir eigentlich gesundheitlich, finanziell, sozial, also wie gut bin ich eingebunden, lebe ich in Partnerschaft oder nicht, geht es mir gut dabei, würde ich das gerne ändern, würde ich vielleicht, weil ich Single bin, noch gerne jemanden finden oder eine andere Art von Gemeinschaft. All diese unglaublich wichtigen Fragen, die werden, glaube ich, viel zu spät, wenn überhaupt, angerissen. Nämlich oft, wenn die Menschen nach 2, 3 Jahren, wenn sie so in diesen Zustand übergegangen sind, vielleicht doch plötzlich merken, dass sie irgendwie traurig sind oder dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht und dass sie eigentlich nicht so genau wissen, warum. Und dann ist es natürlich ein anderer Druck. Also wenn du anfangen würdest, so 1, 2 Jahre vorher mal dir darüber Gedanken zu machen oder vielleicht noch früher, oder wenn das Unternehmen, die Unternehmen in unserem Land vielleicht bei den 50- bis 55-Jährigen nicht automatisch Vorruhestandsangebote machen würden, sondern sich mal Gedanken machen würden, wozu könnten wir diesen Kollegen, diese Kollegin vielleicht in der Zukunft noch gut in unserem Unternehmen haben wollen. Das wäre, glaube ich, alles sehr, sehr viel lebenspraktischer. Abgesehen davon entspräche es natürlich wirtschaftlich auch im Moment viel stärker den Gegebenheiten, denn ich meine, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einfach generell einen Mangel an Menschen, die in den unterschiedlichsten Berufszweigen die Lücke füllen könnten, die die Babyboomer hinterlassen.
Du hast ja mit vielen Menschen gesprochen. Ich empfinde das ja auch so, dass das Thema in gewissermaßen so ein bisschen tabu ist oder verdrängt wird, vielleicht auch nicht ernst genommen wird. Was sind denn so deine Erkenntnisse durch dein Buch sozusagen, durch die ganzen Gespräche, die du geführt hast, kannst du so Motive erkennen, warum Menschen dieses Thema nicht angehen?
Ja, das denke ich, kann man auf jeden Fall erkennen. Also da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Aber sagen wir mal, wenn wir es ein bisschen verallgemeinern wollen, also ich glaube schon, und dass viele Menschen so ein bisschen vor dieser Wahrheit auch zurückschrecken, die ich das letzte Lebensdrittel oder Viertel nenne. Das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung damit, dass wir aller Voraussicht nach doch nicht unendlich leben. Und da irgendwo mal zu realisieren, okay, das sind jetzt, es ist noch eine Riesenstrecke Zeit, wenn wir es statistisch nehmen. Ja? Es sind noch möglicherweise 20, 25 oder gar 30 Jahre, je nachdem, wann wir in Ruhestand gehen und je nachdem, wie alt wir werden. Aber es, also das ist eine Aufgabe, finde ich. Und das haben natürlich, das ist der zweite Punkt, Menschen, die jetzt gerade sagen, meine Güte, ich bin eigentlich so ein bisschen erschöpft, ich hätte jetzt auch Lust, irgendwie mal raus aus diesem Hamsterrad zu gehen. Die haben vielleicht gar nicht Lust, sich schon gleich wieder darüber Gedanken zu machen, was könnten sie denn stattdessen tun? Das ist also auch so ein Punkt. Und dann ist das zu negativ besetzt von zwei Seiten. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit ist für die meisten Menschen kein Vergnügen. Und aus dem vollen Lauf darüber nachzudenken, wo sozusagen die nächste Staffel beginnt, das ist, glaube ich, auch für viele ein bisschen eine Herausforderung. Und insofern ermutige ich ja auch dazu, sich darüber einfach zu unterhalten, am Arbeitsplatz, aber auch in der Familie, im Freundeskreis. Und sich vielleicht auch mal ja, so in die eigene persönliche Vergangenheit und Biografie zu begeben, das kann auch Spaß machen. Ja? Also da kann man auch tolle Momente entdecken oder man entdeckt zum Beispiel, warum bin ich eigentlich da gelandet, wo ich heute bin? Hatte ich das eigentlich immer wo ungefähr so vor? Oder wollte ich vielleicht noch ganz andere Dinge tun, die dann im Laufe der Zeit auf der Strecke geblieben sind? Also man kommt auf eigentlich sehr interessante Dinge auch und nicht nur auf Grusel und Entsetzen.
Als du das für dich, nehme ich mal an, gemacht hast, weil sonst wärst du nicht auf das Buch gekommen, was hast du denn an dir neu entdeckt oder was hat dich überrascht in dem über dich nachdenken?
Ja, was mich überrascht hat, das ist eine schwierige Frage. Also wenn man sich einigermaßen bewusst gelebt hat, weiß ich nicht, ob so viel Überraschendes da ist. Ich glaube, Überraschung entsteht wie immer auch vorher schon durch Begegnung oder durch Auseinandersetzung mit Themen. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, wie vielen Leuten ich begegnet bin durch dieses Buch, denen ich ja sonst nicht begegnet wäre, und was für tolle Gespräche da entstanden sind, was für eine Anregung daraus geworden ist. Das ist jetzt nicht im engeren Sinne und strengsten Sinne eine große Überraschung, aber vieles von dem, was die Menschen mir erzählt haben, auch die Offenheit, mit der sie mit mir gesprochen haben, war überraschend. Und ich selber, ja, ich habe schon dann festgestellt, dass ich doch in der Phase des Übergangs auch nicht so, soll ich sagen, nicht so freudig erregt war bei dem Gedanken, dass das nun mit dem Spiegel aufhört. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich sehr viel daraus mitgenommen habe aus meiner Berufstätigkeit und dass ich doch auch eher damit zu ringen hatte, was mache ich denn jetzt? Was fällt mir Sinnvolles ein? Also das hatte ich so auch nicht erwartet und vielleicht schiebt man es auch deswegen ein bisschen vor sich her. Und ansonsten überrascht dann wieder, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Man denkt ja, Schreiben ist Schreiben, aber das war dann halt doch wieder sehr, sehr anders. Man braucht einen ganz anderen langen Atem, wenn man so ein dickes Ding da von über 200 Seiten verfasst. Und
Ja,
ich habe
klar.
mich überrascht, wie viel Spaß mir das auch gemacht hat, mich also da reinzuwühlen und so. Also das fand ich zum Beispiel so sehr schön.
Also nicht dein letztes Buch.
Wenn es nach mir geht, nicht. Nein, ich muss mal sehen. Man muss ein gutes Thema finden. Und im Moment bin ich ja noch dabei, dieses Buch auch ein bisschen unter die Leute zu bringen.
Ja.
Und sehr schön, wenn dann noch was käme. Also ich bin schon am Überlegen und rede mit anderen auch.
Klingt doch gut. Ich habe mal so ein bisschen in deinem Buch gestöbert. Bei dir kommt eine Zwischenbilanz vor im Buch, gleich zweimal, und eine Abschlussbilanz fehlt meines Erachtens. Oder habe ich die übersehen?
Nee, das ist zu früh, ne? Also ich glaube, eine Abschlussbilanz wäre ja dann dieser Moment, an dem wir ja fast schon unser Leben beendet haben. Also ich, deswegen habe ich das Zwischenbilanz genannt. Also ich denke, das ist eigentlich auch das, wozu man Lust hat, vielleicht am ehesten. Aber natürlich führt es hin, das dritte Kapitel heißt ja dann, also das erste heißt Abschied, das ist eben einmal der Abschied vom Berufsleben, aber eben auch. Also wenn ich das richtig beobachte, Abschied nehmen wir in diesem Alter natürlich von mehr als nur vom aktiven, geregelten Berufsleben. Ja? Also wir nehmen unter Umständen Abschied von Teilen unserer Gesundheit. Wir nehmen unter Umständen irgendwann völlig unerwartet Abschied von unserem Partner, unserer Partnerin und von Gewissheiten, die wir jahrzehntelang hatten. Also das ist so der erste Teil, der das Buch ausmacht. Dann kommt eben diese Zwischenbilanz, die sich recht weit auffächert. Und dann geht es um den Aufbruch, also um das, was vor uns liegt. Und ich betrachte das auch ganz und gar nicht als Rat geben oder so, sondern eben so der Versuch, wie finden wir denn zu dem, was wir Lebenszufriedenheit nennen? Also das ist, glaube ich, das, was du dann, was bei der Abschlussbilanz rauskommen sollte. Ich glaube, da sind die meisten Menschen sich wahrscheinlich einig, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass man dann zurückschaut und sagt, alles in allem war es ein gutes Leben. Und ich glaube, da sind wir einfach nicht. Also sicherlich nicht mit 55 und auch nicht mit 60 und 65 oder 70. Dafür ist die Lebenserwartung ja heute doch beträchtlich gestiegen im Schnitt. Und da sind wir nicht bei einer Abschlussbilanz, würde ich sagen.
Du hast ja eben schon gesagt, Angst vor Abschied. Klar, sag mal, das, was ja von einem Tag auf den anderen kommt, du verlierst natürlich ein Stück weit deine Kollegen. Vielleicht auch, was du auch gesagt hast, so ein bisschen auch Ansehen und Rolle, oder man befürchtet, dass es verliert. Was war für dich, oder wie stark war der, war das so eine diffuse Angst, die du persönlich hattest, oder war das schon sehr konkret auf, wie wird es mit dem Partner, wie wird es mit den Kindern, wie sehen mich die Kollegen, was weiß ich, hattest du da so ein paar Szenarien, wo du wirklich so ein, will ich sagen, Sorge hattest, aber schon so ein bisschen unklar warst, was da wird?
Also in meinem Fall würde ich sagen, was mein Privatleben angeht, habe ich mir relativ wenig Sorgen gemacht. Also das war eigentlich eine gute Erkenntnis. Aber was mir klar war, dass Beruf, und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von Berufen, die wir jetzt vielleicht irgendwie als besonders toll oder womöglich gar als besonders einträglich oder was auch immer bezeichnen würden. Aber was mir klar war, ist, dass Beruf eben auch ein starker sozialer Faktor ist. Also wir sind ja einfach eingebunden in einmal in eine Struktur. Also Beruf gibt uns Struktur und natürlich auch in ein Menschengerüst. Ja, wir sind eingebunden in Menschen. Da sind sicher auch welche dabei, die wir jetzt nie, wo wir nicht so traurig sind, dass wir denen morgens nicht immer in der Kantine begegnen. Aber da sind sicherlich auch eine ganze Reihe von Menschen dabei, die trotz allem in unserem Leben irgendeinen einen Platz hatten. Und jetzt so überzugehen in ein neues Stadium und an dieser Stelle eine Lücke zu lassen oder überhaupt völlig unvorbereitet in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen, das fände ich unglücklich, und das ist auch, war mir auch klar, dass mir das fehlen wird, und so ist es auch. Also am ehesten fehlen mir die Kolleginnen und Kollegen, also dieses Selbstverständliche, weißt du? Es ist ja was anderes, ob du mal jemanden anrufst, so wie wir beide. Ich freue mich jetzt riesig über unser Telefonat, aber das ist so ein Telefonat in dieser Woche, auf das ich mich freue. Und wenn ich früher um 8 Uhr aufgestanden bin, dann wusste ich, um 9 Uhr treffe ich meine 15 bis 20 Kolleginnen per Zoom in der letzten Zeit, weil so während der Pandemie war es ja meistens auf diesem Weg.
Ja.
Und davon abgesehen, ich kann den ganzen Tag über, ich weiß nicht, wie viele Menschen ständig erreichen und anrufen, die mit mir gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und ich glaube, das gilt nicht nur für sowas, was ich gemacht habe. Das sind ja, also Teamwork ist ja eigentlich der Standard in unserem Leben. Und deswegen gilt das eigentlich für fast alle Menschen, egal. Und das nicht mehr zu haben, diese Selbstverständlichkeit, das ist ein Verlust, würde ich sagen. Und was du von der Rolle gesagt hast, das kommt sicherlich auch drauf an, ja, vielleicht kommt es drauf an, welche Bedeutung diese Rolle hatte, aber ich glaube, es kommt stärker darauf an, welche Bedeutung es für einen selbst hatte. Also du kannst, ich habe neulich mit einem Maurermeister gesprochen, und der hat sich auch ein bisschen früher verabschiedet aus seinem Betrieb, es war sein eigener Betrieb, und er war auch nicht wirklich vorbereitet. Er dachte, naja gut, meine Frau und ich haben dann endlich Zeit, dies und das zu tun. Und er war irgendwie auch froh, weil es natürlich auch ein wirklich harter Beruf ist. Aber er merkte auch, der Kontakt zu den Kunden fehlt ihm. Das ist eine andere Art von Kontakt als der zur Familie oder zu den Freunden. Und deswegen würde ich sagen, dass man immer so gerne dann schnell sagt, ja, das ist ja eine sehr luxuriöse Betrachtung für Leute, die vielleicht einen akademischen Beruf haben. Ich glaube nicht, dass das unbedingt stimmt. Ich glaube, du kannst genauso Fliesenleger oder was weiß ich, Bürokraft sein und daraus mehr mitgenommen haben als das Gehalt am Monatsende.
Klar, Wertschätzung, Freundschaft.
Genau.
Das ist natürlich schon was du auch viel aus dem Job dann siehst, ne?
Ja.
Jetzt plädierst du ja, würde ich sagen, so für Vorbereitung und Zwischenbilanz ziehen. Das klingt ja alles sehr strukturiert. Beim Blick ins Inhaltsverzeichnis deines Buches habe ich aber etwas gefunden, da steht Plädoyer für den Zufall.
Genau.
Was steckt denn da dahinter?
Also
das passt auf den ersten Blick nicht dazu.
Doch, doch. Lies es nochmal etwas gründlicher, dann wirst du merken, dass ich auch ganz schön chaotische Anteile habe. Nein, nein, es ist nicht, also natürlich, also ein Buch braucht eine Struktur. Insofern hat das Ganze eine Struktur. Und du brauchst selber auch eine, um schreiben zu können. Also man hat zwischendurch wilde Ausflüge in irgendwelche Ideen, aber dann muss man die meistens auch wieder einfangen, sonst wird das Buch irgendwie nicht so gut leserlich. Also klar, sich Gedanken zu machen über Dinge, vielleicht auch mal irgendwie ein Blatt Papier rauszuholen oder einen Computer einzuschalten und zu sagen, ich schreibe mir ein bisschen was daraus auf, das kann nicht schaden. Aber das Plädoyer für den Zufall, jetzt fällt mir auch noch eine Überraschung ein, das passt vielleicht ganz gut zusammen, Zufall und Überraschung. Also das Plädoyer für den Zufall würde ich auf jeden Fall ganz weit oben auch ansiedeln, denn es ist A, nicht alles planbar, oh Wunder, eine Lebensweisheit, die nicht neu ist.
Ja.
Und es kann auch was ganz Tolles dabei rauskommen. Und das heißt also, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich muss jetzt alles ganz stark durchplanen, entspricht vielleicht sowieso nicht ganz dem Empfinden in dieser Lebensphase. Denn das muss man ja nun vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber es würde auch dem im Wege stehen, zu sagen, es passiert etwas Ungewöhnliches, es tut sich hier eine Chance auf, ich lerne eine Person kennen. Aber jetzt bin ich ja irgendwie schon so festgelegt in meinem Leben und jetzt mache ich das einfach nicht. Das wäre jetzt irgendwie zu gewagt oder ich bin schon zu alt dafür oder so. Also vielleicht kann ich dir ein Beispiel geben, was mich überrascht hat und was ein Zufall war, mehr oder weniger Zufall, ein halb geplanter. Ich lebe ja, seit mein Sohn ausgezogen ist, in meiner Münchner Wohnung nicht mehr allein. Also bin danach dann wieder auf die Suche nach Mitbewohnung gegangen, sozusagen.
Bewohnung, schönes
Ja,
Wort.
genau. Und hab nicht zum ersten Mal dann wieder eine junge Frau gefunden, die auf Wohnungssuche war, was in München viele sind, und die sich riesig freute, dass sie das schöne Zimmer von meinem Sohn beziehen konnte. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich einmal jemanden habe, der mit mir diese unglaubliche Indexmiete teilt, und zum anderen auch
Oh, Glückwunsch,
ja,
Indexmiete.
ganz genau. Und zum anderen auch ab und zu mal mit mir hier in der Küche kocht, oder wir trinken mal ein Weinchen zusammen, oder wir unterhalten uns über das Leben aus zwei Perspektiven, die in unserem Land und auch, glaube ich, sonst wo wenig miteinander reden, nämlich aus der Perspektive einer mit 60erin und einer mit 20erin. Und das war zum Beispiel eine tolle Überraschung, wie gut mir das geht dabei und wie toll das geklappt hat. Und für sowas offen zu bleiben und nicht zu sagen, um Himmels Willen, also du glaubst nicht, wie oft ich das natürlich höre, dieses um Himmels Willen, wie hältst du das aus? Du musst dein Bad und deine Küche und dein Klo mit ihr teilen. Ja, aber dafür habe ich auch ganz viel gewonnen. Ganz viel an Lebendigkeit, ganz viel an Austausch. Also ist das, dafür offen zu bleiben, dass so etwas vielleicht möglich ist, das würde ich unbedingt empfehlen.
Also du bist auch für den, sagen wir mal, Dialog zwischen den Generationen, höre ich ja ganz klar daraus. Findest du dieses Konstrukt der Generation noch zeitgemäß eigentlich?
Ich
Also du
weiß gar
bist
nicht, ob.
Boomer, siehst Gen Z oder sowas, macht das noch Sinn?
Ja, also ich sage mal, das ist eine kleine Frage mit einer riesen Antwort leider. Also ich fand es so eigentlich nie wirklich zeitgemäß. Ich fand es immer total spannend, auch als ich die Jüngere war, also die ganz Junge war, mich auszutauschen und völlig unabhängig von der Frage des Geburtsdatums mit Menschen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen, die einfach was zu erzählen hatten oder was erlebt hatten oder eine Meinung hatten, die mich interessierte. Ja. Und das gilt, denke ich, jetzt, das gilt jetzt auch. Aber was natürlich jetzt hinzukommt, wir haben einfach eine Wirtschaftssituation, das haben wir ja vorhin schon kurz angedeutet, in der es gar nicht anders gehen wird. Wir müssen miteinander arbeiten. Wir sind aufeinander angewiesen. Und insofern ist es natürlich mehr aus der Zeit gefallen denn je, dass die Boomer auf die Gen Z einhauen und sagen, ihr habt alle keine Lust mehr zu arbeiten und seid alle faul. Und die Gen Z haut auf die Boomer ein und sagt, ihr habt uns hier eine katastrophale Welt hinterlassen, was ja nicht ganz falsch ist. Aber dabei vergessen sie natürlich auch, dass wir auch vieles von dem erkämpft haben, Stichwort 35, 38-Stunden-Woche und vieles, vieles mehr. Wo heute selbstverständlich ausgegangen wird. Also ich plädiere ganz entschieden dafür, A, dass die Generationen bitte zueinander finden, und B, Plädoyer an meine eigene Generation. Ich glaube, das muss von uns Älteren ausgehen. Ich habe noch nie erlebt, dass die Jüngeren auf die Älteren zugehen, weil sie oft auch befürchten, bevormundet zu werden. Und das ist die Geschichte, die ich vorhin auch angedeutet habe mit meiner Kollegenschaft beim Spiegel in den letzten 2 Jahren. Wenn die mir gesagt haben, die jungen Kollegen, ach, weißt du, Bettina, wenn du mit dem Betriebssystem nicht klarkommst, das machen wir schon, habe ich gesagt, Kinder, es tut mir einen Gefallen. Ich wäre euch dankbar, wenn einer von euch es mir beibringt. Und dieses Aufeinanderzugehen, das müssen wir unbedingt ganz bald lernen und auch strukturell verankern. Das können Unternehmen auch tun, kleine und große Unternehmen. Und ich glaube, die Politik muss es da, wo die Unternehmen das nicht leisten können, auch unterstützen, sei es durch steuerliche Anreize, sei es durch was auch immer für Maßnahmen. Also das habe ich auch zum Teil im Buch auch mit erwähnt, ja.
Dann verrate ich den Hörern ja schon mal ein kleines Geheimnis. Wir sind ja im Juni zusammen in Österreich auf einer Konferenz, wo wir auch mit zwei jungen Leuten auf der Bühne sitzen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir
Ja, ich
da
mich
zu
auch.
diskutieren, ob wir zu alt oder zu jung für einen Job sind. Finde ich prima. Und eins ist vollkommen richtig, so wie du es auch sagst. Es ist ja nicht nur alles schlecht, was die Boomer gemacht haben. Und ich denke, das darf auch nicht vergessen werden. Es steht ja auch eine große Menge Geld zu erben an. Das, was jetzt ja auch kommt, ist ja auch die Generation der Erben sozusagen. Und das kommt mir manchmal auch ein bisschen zu kurz, dass die Leistung nach dem Zweiten Weltkrieg, die hier durchaus auch erbracht worden ist, jetzt nur noch in Klimakatastrophe gemessen wird, ist vielleicht auch ein bisschen schnell gerechnet.
Ja, und stell dir vor, die jungen Leute würden jetzt nicht bei diesem Vorwurf stehen bleiben, sondern würden sagen, Leute, das mit dem Erben ist ja alles gut und schön, aber die politisch Bewussteren könnten ja auch sagen, wir könnten euer Geld vielleicht ganz gut auch gebrauchen oder euren Einsatz oder eure Erfahrung oder was auch immer ihr beibringen könnt, um viele von diesen riesigen Problemen jetzt anzugehen. Ja, und wenn wir uns da in unsere Mauselöcher zurückziehen und sagen, nee, mit denen nicht, also was Döveres könnte ich mir ja nun eigentlich nicht vorstellen.
Nee, also bin ich vollkommen dabei. Ich bin auch immer etwas verzweifelt, wenn ich mir anschaue, dass die Gesellschaft und damit auch die Kunden altern, aber gerade Innovationsbereiche extrem jung sind und noch verjüngt werden. Ist vielleicht auch nicht immer so ganz schlau aus Unternehmersicht da mit, nicht andersrum, über ältere Menschen zu reden und nicht mit älteren Menschen, ne?
Ja, ich finde wirklich, es wird beides gebraucht. Und es ist ja, davon reden wir seit
Absolut.
30 Jahren oder mehr, dass Erfahrung und Innovation zusammen die Lösung sind. Und ich auch das erwähne ich nicht nur, sondern schildere auch dafür im Buch mehrere Beispiele. Da gibt es auch große internationale Unternehmen, die das bereits praktizieren. Und es gibt Untersuchungen, Studien, internationale Studien, die klar sagen, wenn Unternehmen das machen, dann führen sie in der Regel in ihrer Branche den Markt an. Das heißt,
Absolut.
es ist auch eine pekuniäre, eine monetarisierbare Kraft, diese Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern.
Super. Letzte Frage zu deinem Buch. Es ist ein Mutmachbuch. Warum?
Ja, vielleicht ist das ein bisschen auch durch das, was ich gesagt habe, schon deutlich geworden. Also es ist, wie gesagt, zum Beispiel in Richtung dessen, was wir gerade besprochen haben, Mut zu machen, dass die Generationen aufeinander zugehen, Mut zu machen, sich selber nochmal mit seiner Lebensgeschichte zu befassen, vielleicht Mut zu machen dazu, das schreibe ich auch, sich auch nochmal auf die Generation vor uns oder die Generationen vor uns, sprich also auch die, die den Krieg erlebt und den Nationalsozialismus erlebt und möglicherweise da auch eine Rolle gespielt haben. Noch leben viele von diesen Menschen und sich auch darauf nochmal zuzubringen. Also insgesamt Mut zu machen und zu sagen, das ist ein unglaublich spannender Lebensabschnitt und die Tatsache, dass wir vielleicht etwas besser über unsere Zeit verfügen können, ist eine Riesenchance, sich Dingen zuzuwenden und zwar im ureigensten Interesse.
Was wäre dein zentraler Tipp, wenn man sich jetzt diesem großen Thema Ruhestand nähern will? Was ist der gute erste Schritt, der erste Aufschlag? Was würdest du empfehlen? Wie packe ich es an?
Ja, das sind jetzt so viele kleine Sachen, die ich schon erwähnt habe. Also ich glaube, wenn man das jetzt in eine allgemeine Formel bringen wollte, offen bleiben, ins Gespräch gehen, schauen, ziemlich bald schauen, was habe ich gelernt in meinem Leben, was ist davon wirklich noch immer sehr, sehr gut nützlich und zu gebrauchen und sich dann langsam in Gesprächen klar werden, was möchte ich damit noch anfangen und was möchte ich vielleicht noch dazulernen. Und wie kann ich in dieser Gesellschaft meinen Platz finden, jetzt, wo mein Beruf und meine Arbeit diesen Platz nicht mehr definieren?
Doch noch eine allerletzte Frage. Du hast gesagt, du hast so mit 1,5 Jahren vor deinem Ruhestand angefangen, dich des Themas zu nähern, ne?
Ja.
Findest du das im Nachhinein betrachtet zu früh, zu spät genau richtig? Ist das ausreichend? Ist das zu früh? Was würdest du so sagen im Rückblick?
Ich glaube, es kommt darauf an, was man zu dem Zeitpunkt tut. Also für ein Unternehmen, sich mit den Mitarbeitenden zu unterhalten darüber, wie sie noch was beitragen können, wäre es zu spät. Aber für ein Individuum zu sagen, ich lasse es langsam mal zu. Ich sage dir, ich war relativ früh. Also es gibt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch ein halbes Jahr früher nicht können, einfach nicht können, weil sie irgendwie Angst vor dieser Wahrheit haben, ja. Oder die so erschöpft sind oder was auch immer. Also für mich war es der richtige Zeitpunkt. Für jemanden anderen ist vielleicht auch der kommt vielleicht auch früher schon mal ein Anstoß, das zu tun. Vielleicht gibt es in der Familie irgendwelche Gründe, sich frühzeitiger damit zu beschäftigen. Oder es gibt überhaupt keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt ja auch Leute, die werden weiter beschäftigt. Also ich würde sagen, das ist zu individuell, um da einen Rat zu
Okay.
geben. Also das muss man einfach abhängig machen von der individuellen Situation.
Es muss halt so ein bisschen fühlen, dass du sagst, jetzt bin ich auch bereit dazu.
Ja, aber zu spät anzufangen, insbesondere mit so ganz grundsätzlichen Fragen, wie meinetwegen reicht meine Rente, ja, da kann ich nur vorwarnen, weil das geht dann schneller, als man denkt.
Ja, plötzlich ist dann Weihnachten, ne?
Richtig, richtig.
Super, Bettina, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich werde dein Buch nochmal im Abspann mit Ears Benmore und so nennen, damit die Zuhörer auch nochmal genau wissen, worüber wir gesprochen haben. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich freue mich schon auf unser Treffen auf der Bühne sozusagen und dir noch viel Erfolg mit dem Buch. Mach's gut.
Danke dir sehr herzlich, Frank. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Und ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald auf der Bühne.
Jawohl, tschüss.
Tschüss.
Da kann ich nicht mehr viel hinzufügen nach diesem tollen Gespräch mit Bettina Musal, außer die versprochenen Informationen zum Buch. Das Buch ist im Bertelsmann Verlag erschienen, heißt Das kann gut werden, wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird. Und die ISBN-Nummer ist 978-3570104767. Eine klare Leseempfehlung von mir und ich hoffe, bis zur nächsten Folge hatten Sie schon eine Chance, ins Buch einzusteigen. In 14 Tagen geht es weiter mit einer neuen Folge von Mission Ruhestand. Wir freuen uns auf Sie.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.